Du hörst eine Predigt der EFG Miltenberg.
ICNU. Mit dem ICE hat es nichts zu tun. Es sind englische Buchstaben und im Englischen ist es total klasse. Da kann man nämlich mit einzelnen Buchstaben ganze Sätze sprechen. Das heißt nämlich hier auf Englisch I see in you und auf Deutsch nichts anderes als ich sehe in dir. Dreh dich mal zu deinem Ehepartner, wenn der heute da ist. Guck ihm in die Augen und sag ihm oder ihr, ich sehe in dir einen ganz großen Schatz. Das darfst du natürlich auch zu jedem anderen sagen. Hey, wir sind wertvoll. Wir haben eine Berufung, ein Segen zu sein. Und wie segnet man? Indem man gute Dinge ausspricht, indem man gute Dinge sagt, indem man sich gute Dinge zuspricht und auch gute Dinge tut. Da liegt eine Kraft drin, die ist fantastisch. Wir haben in dieser Predigtreihe gestartet und die erste Predigt, da ging es darum, was sieht Gott in dir? Und wir haben festgestellt, Gott sieht in uns ein geliebtes Kind. Und das war schon stark, oder? Gott sieht das Potenzial in dir. Er sieht das, was er alles in dich hineingelegt hat. Wenn er dich anschaut, dann sieht er einen strahlenden Diamanten. Er sieht in dir das Kostbare, das Wertvolle, wofür er bereit war, alles hinzugeben. Er liebt dich so total. Er sieht nicht auf die Runzeln, auf die Falten, auf die Fehler, auf deine Herausforderungen, auf deine Unmöglichkeiten. Er sieht nicht auf das, wo du vielleicht mal selbst manchmal auf dich selbst guckst und denkst, oh, ich bin so klein, ich bin so schlecht. Nein, Gott schaut auf dich und sieht dein Potenzial, das, was er geschaffen hat. Er hat dich nämlich in seinem Ebenbild geschaffen und er sieht in dir all die guten Eigenschaften, die er in dich hineingelegt hat. Er ist der Papa. Und er wünscht sich, dass dieses Potenzial sich entfaltet. Das ist total stark. Dann kam der Joel und hat gepredigt und hat gesagt, es geht immer nur um uns, wir. Aber die Bibel sagt, wenn wir ein Segen sein wollen, dann hat es was mit dem anderen zu tun. So lasst uns die anderen segnen. Und dann hat er so einen Bibelvers gebracht, wenn dir einer auf die rechte Wange schlägt, dann halt ihm auch die andere hin. Und da saß ich da, als ich das gehört habe, und da musste ich an eine kurze Geschichte denken, die ich mal erlebt habe. Wer weiß, dass Boxen ein christlicher Sport ist? Das ist total christlich. Also das fängt, wenn der eine die rechte, dann halt ihm auch die andere hin. Es geht noch weiter. Gib, so wird dir gegeben werden. Ja, also Boxen ist wirklich ein christlicher Sport. Und ich habe einmal Boxen im Fernsehen gesehen. Da hat die Regina Halmich gegen den Stefan Raab gekämpft, das ist schon länger her. Und ich habe das im Fernsehen gesehen und ich habe laut gebetet. Da war niemand im Raum, nur der Fernseher und ich. Und ich habe gebetet, oh Jesus, lass mich doch mal in einem Boxring predigen. Ja, das wäre doch stark, in so einem Boxring. Eine Woche danach war ich eingeladen auf einen Gottesdienst. Und ich kam dahin. Und dann, was war da, ein riesen Boxring aufgebaut. Und dann hieß es, ja, nee, du wirst heute einen Boxring predigen. Und dann habe ich gesagt, Mann, es hat keine Woche gedauert, bis Gott dieses Gebet erhört hat. Und dann habe ich im Boxring über Boxen gepredigt. Ja, gib und so wird dir gegeben werden. Das ist total stark. Gott sieht in dir und er hört sogar auf dein doofes Gebet manchmal. Gott ist wirklich der Papa, der gerne Wünsche erfüllt. Darum pass auf, was du betest. Das mit dem Boxring war ja noch ganz cool. Ich war mal unterwegs in der Mongolei. An einem Abend hatten wir so einen Teamabend und haben wir so einen spannenden Erdbebenfilm angeguckt mit Vulkanausbruch und so weiter. Und ich bin dann an dem Abend, es war sehr kalt, es waren Minusgrade draußen, bin ich dann in meine Unterkunft gegangen, hatte so eine Viertelstunde Weg. Und ich habe auf dem Heimweg im Dunkeln, es war schon spät, so gegen 11, halb 12 Uhr abends, und habe gebetet, oh Jesus, ich weiß nicht, ob hier ein Erdbebengebiet ist oder nicht, aber ich würde mir gerne mal ein Erdbeben wünschen. Ich würde gerne wissen, wie das sich anfühlt. Das soll natürlich niemand zu Schaden kommen. Ich möchte einfach nur mal erleben. Aber es muss schon stark sein, dass man da was spürt. Oh Papa, das wäre doch cool. Dann gehe ich heim, bin recht schnell ins Bett gefallen, schlaf ein und ich wach auf, weil irgendjemand an meinem Bett rüttelt. Und es hat so arg gerüttelt, dass ich mich an der Wand abgestützt habe, aber die Wand ging in die andere Richtung. Und was war? Ein richtig starkes Erdbeben. Das Epizentrum war in der Wüste Gobi. Niemand kam zu Schaden, weil da nur Sand ist. Aber es war stark. Ich habe gedacht, ich muss aufpassen, was ich bete. Natürlich kann das ein Zufall gewesen sein, aber ich glaube nicht an Zufälle, weil die dort gesagt haben, es kommt zwar hin und wieder vor im Erdbeben, aber es ist trotzdem die Ausnahme. Gott hört unsere Gebete. Warum? Weil wir seine Kinder sind. Und wie gerne hören die Eltern auf das, was auch die Kinder sich wünschen. Als an Weihnachten. Die Eltern passen auf, was wünschen sich die Kinder. Ich habe mich immer aufgeregt, wenn ich Socken bekam zu Weihnachten oder solche komischen Dinge unter dem Baum lagen, mit denen ich nicht wirklich was anfangen konnte. Es waren wichtige Dinge, schöne Geschenke dabei, aber nicht alles hat mein Herz berührt. Aber wenn da was dabei war, was mein Herz, mein Interesse berührt hatte, hey, da habe ich gestrahlt aus jeder Pore. Und wenn das Eltern sehen, hey, das wünschen sie sich doch, so ein strahlendes Kind. Ich habe mal ein Dinosaurierbuch geschenkt gekriegt. Ich habe so gestrahlt als Kind, das war stark. Ja? Und da sprechen meine Eltern, meine Mama spricht auch heute noch davon, wie ich damals da gestrahlt habe, als ich dieses Dinosaurierbuch. Das in den Augen der Kinder zu sehen, ist schön. Und wie viel mehr tut der Papa im Himmel uns anschauen und freut sich, wenn wir uns freuen, wenn er uns Geschenke macht, wenn er auch auf die Dinge hört, die wir bitten von ihm. Er ist total stark. Wir können uns natürlich die Frage stellen, will ich Held sein? Jeder von uns, da steckt es in uns drin. Wir wollen Helden sein, oder? Wir wollen irgendwie gut dastehen, wir wollen gut rauskommen, egal wo, auf der Arbeit, zu Hause, in der Familie. Jeder wünscht sich Anerkennung, Ehre, Wertschätzung. Das steckt in uns Menschen drin und das ist total in Ordnung. Gott hat uns so gemacht. Wir dürfen uns freuen und wir dürfen auch, ja, mal auch im Mittelpunkt stehen. Aber es geht nicht darum, Held zu sein. Noch viel cooler ist es, ein Heldenmacher zu sein. Nicht nur hier zu Herr, segne meinen Dienst, segne das, was ich jetzt vorhabe, segne meine Arbeitsstelle, meine Arbeit, segne ja meine Gottesdienstvorbereitung, segne das, was jetzt gerade mich betrifft, sondern viel cooler ist es zu sagen, Herr, segne meinen Nächsten, segne, dass er gute Arbeit schafft, dass er stark wird, sei ein Segen, indem du Helden machst. Das ist unsere Aufgabe, das ist unsere Berufe, zu sehen in dem anderen. Ich sehe in dir das, was Gott tun will. Und das bete ich hervor und das glaube ich mit hervor. Das ist so unser Job in dem Ganzen. In Jeremia 29, 4 bis 7. Da hören wir von den Hebräern, die quasi von einem König entführt wurden und zwangsversetzt wurden in ein anderes Land. Jeremia schreibt an diese im Exil lebenden Juden. So spricht der Herr, der allmächtige Gott Israels, zu allen Verbannten, die er von Jerusalem nach Babylon weggeführen ließ. Baut euch Häuser und wohnt darin. Legt Gärten an und erntet ihre Früchte. Heiratet und zeugt Kinder. Wählt für eure Söhne Frauen aus und lasst eure Töchter heiraten, damit auch sie Kinder zur Welt bringen. Euer Volk soll wachsen und nicht kleiner werden. Bemüht euch um das Wohl der Stadt, in die ihr euch wegführen ließ, und betet für sie. Wenn es ihr gut geht, wird es auch euch gut gehen. Manchmal haben wir als Christen so eine ganz komische Sicht. Oh, ich lebe hier in dieser schlimmen Welt. In dieser gottverlassenen Welt. Ich bin ja hier in meinem Umfeld, die sind alle so ungläubig und so schlimm und so sündhaft. Und wir sehen die schlimmen Dinge, wir hören die schlimmen Nachrichten. Wenn wir die Nachrichten einschalten, wie schlimm alles so aussieht um uns rum. Und wir vergessen manchmal, das zu sehen, was Gott sieht. Ja, Babylon, ich kann euch sagen, das war die Hölle auf Erden. Da war Götzendienst an der Tagesordnung. Die ganze Stadt war eine Prozessionsstraße hin zu dem Isis-Tempel, der Ishtar und so weiter. Das war krass dort zu leben. Ja, die Mauern schon außen am Stadttor, da waren unheimlich viele Götzen mit abgebildet. Da gab es die Drachen, die abgebildet waren, die sie dort auch verehrt haben. Das war krass, gleich schon an der Tür von Babylon hat man gemerkt, da ist ja die Tür zum Abgrund. Und dorthin sind die frommen Juden, die an Gott geglaubt haben, entführt worden. Was haben die gedacht? Oh nein, schlimm. Aber was ist da die Anweisung von Gott? Baut euch Häuser. Investiert da rein, obwohl ihr in dieser Verbannung lebt. Investiert, baut euch Häuser, wohnt drin, legt Gärten an. Was macht man in dem Garten? Sich freuen, grillen und so weiter. Ne? Ja, nicht nur Blumen gießen, sondern hey, dann freut sich da drin. Das heißt, freut euch in diesem Land. Heiratet, zeugt Kinder, macht auch Spaß. Wählt für eure Söhne Frauen aus. Ne? Lasst eure Töchter heiraten. Euer Volk soll wachsen. Und ich glaube, dass Gott uns auch als Christen sagt, freut euch hier in Miltenberg, freut euch hier in dieser Stadt, legt Gärten an, seid einer von ihnen, euer Volk soll wachsen, das Reich Gottes soll wachsen, denn ich sehe in diesem Land etwas und wir dürfen auch das Wohl der Stadt sehen, das Gute sehen und ein Segen sein in allen Dingen, die wir tun. Wir sind gerufen, für das zu beten, wo auch immer wir sind, mit einer Saat des Glaubens zu sehen. Und es dauert manchmal lange, bis diese Saat aufgeht. Manchmal Generationen. Das, was wir heute sehen, wir sehen vielleicht nicht alles aufgehen. Nicht jede Frucht. Aber die nächste Generation erntet das, was wir heute sehen. Ich glaube, wir werden auch viel ernten. Wir werden sogar da ernten, wo wir nichts gesät haben, weil Gott einfach gut ist. Und unser Papa total gut ist. Aber wenn wir hinein investieren, manches wird erst in der nächsten Generation aufbrechen. So lass uns anstrengen, Gutes zu tun, das Gute zu sehen in unserem Umfeld, das Gute zu sehen in unserem Nachbarn, das Gute zu sehen in unserem Arbeitskollegen, das Gute zu sehen in unserer Stadt und dieses Gute hervorheben und sagen, hey, das ist richtig gut und sich hinein investieren in dieses Land, in dieses Leben, in die Nachbarschaft. Seh den Schatz in deinem Haus. Seh den Schatz in deiner Stadt. Denn es gibt immer Gutes. Und Gott schärft unseren Blick, wenn wir ihn darum bitten. Herr, schärfe unseren Blick, dass wir das Gute sehen können. Wenn wir ihn darum bitten, dann passiert was. Nämlich unsere Augen gehen plötzlich auf für die guten Dinge, die er tut. Seh den Schatz bei dir zu Hause, bei dir auf der Arbeit, auch hier bei uns in der Kirche. Du bist verantwortlich für das, wo Gott dich hineingestellt hat. Du bist nicht verantwortlich dafür, wo Gott jemand anderen irgendwo hingesetzt hat. Du bist nicht verantwortlich für den Nachbarn, der in seiner Familie dort lebt. Da bist du nicht verantwortlich. Du bist verantwortlich in der Familie, in der du lebst. Da, wo dein Haus ist. Du bist verantwortlich nicht für Frankfurt, wenn du dort arbeitest vielleicht. Aber du bist hier in Miltenberg oder in der Umgebung oder in einem Dorf oder in einem angrenzenden Gebiet. Dort, wo du bist, da ist deine Verantwortung, ein Segen zu sein. Du kannst sagen, oh, guck mal, wie der das schlecht macht, guck mal, wie der das schlecht macht. Aber du kannst sagen, nein, ich mache hier den Unterschied. Ich bin verantwortlich für das, über das Gott mich gesetzt hat. Und ich mache dort den Unterschied. Das Schlechte fällt uns nämlich ganz schön schnell ins Auge. Ne? Manchmal sind wir auch betriebsblind, dann fällt es uns gar nicht mehr ins Auge, wenn so Sachen laufen und wir merken gar nicht mehr, dass wir es schlecht machen. Dann kommt so eine Betriebsblindheit. Aber das Schlechte fällt uns schnell ins Auge. Auch wenn du neu bist, froh, das Erste, was dir auffällt, sind die Sachen, die nicht gut laufen. Die Defizite, das Unvermögen. Und wir brauchen einen anderen Fokus auf das, was schon Gott am Tun ist. Das, was er tut. Und wenn du solche Dinge entdeckst, fang an, darüber zu sprechen. Warum? Weil über das, was du sprichst, das machst du groß. Wenn du das Schlechte siehst, das sofort einem ins Auge fällt und du fängst an, darüber zu sprechen, dann machst du das größer. Es ist auch im Geistlichen so, es gibt so komische geistliche Kampfführer, die sehen dann überall die Teufel und Dämonen hinter jedem Berg und über jedem Haus und was weiß ich. Und die sprechen darüber, oh, und da gibt es die Satanisten und da gibt es die Gruppe und da gibt es diese Esoterikgruppe und es hat so einen negativen Einfluss auf unsere Stadt. Und wir können all diese Sachen sprechen und dann kann ich sagen, hey, wie ging es denn denen damals in Babylon? Da war das Schlimmste, was du dir nur vorstellen kannst, ja. Was für einen Blick haben wir? Oder sehen wir den, der wirklich regiert? Die Bibel sagt, dass einer auf dem Thron sitzt in der Himmelswelt und das ist Jesus. Und können wir das nicht sehen? Manchmal sind wir so blind, weil alle so diese schwarzen Nebeln um uns rum sind, Bedrückung, Probleme, Sorgen oder irgendwas und wir sehen nicht, dass Jesus eigentlich am Regieren ist. Und dann hilft es manchmal zu sagen, Gott, ich weiß, du bist auf dem Thron. Dich bekenne ich als Herrn. Du regierst, nicht irgendwas anderes. Wer ist am Drücker über Miltenberg? Jesus. Wer ist der Herr über unser Land? Jesus. Was bekennen wir? Das Schlechte, das wir aussprechen, oder das Gute, was die Bibel uns verheißt und verkündet? Und das ist die Wahrheit. So mach deine Augen auf für die guten Dinge, die Gott schon längst am Tun ist. Und Gott tut wirklich gute Dinge. In Habakkuk 2, Vers 14 steht, und das ist die Wahrheit. Ja, das Land wird erfüllt sein von der Erkenntnis der Herrlichkeit des Herrn, so wie das Meer mit Wasser gefüllt ist. Das ist doch eine starke Aussage. Ist das Bibel? Ist das Wahrheit? Steht da, und das Land, das wird den Herrn vergessen und die Herrlichkeit des Herrn wird schwer zu finden sein. Und so wie das Meer mit Wasser gefüllt ist, ist die Sünde im Land. Nein, steht genau das Gegenteil. Und das ist die Wahrheit. So mach deine Augen auf. Herr, wo ist deine Herrlichkeit am Wirken? Denn sie wirkt. Ja, auch in Miltenberg, ja, auch in deiner Nachbarschaft, ja, auch da, wo du es vielleicht nicht vermutest. Gott ist am Wirken und das ist die Wahrheit. Fang an, das Gute zu sehen. Ja, das Land, unser Landkreis und die angrenzenden Gebiete, sie werden erfüllt sein von der Erkenntnis der Herrlichkeit des Herrn. Das ist eine Wahrheit. Oh, manchmal sind wir innen drin so weit weg. Fang an, im Glauben Dinge auszusprechen. Wir dürfen darauf vertrauen, das Wort Gottes ist von Gott eingegeben. Er hat es uns geschenkt. Und wir dürfen uns darauf stellen und sagen, ja, das ist es, was ich glaube. Ich sehe es vielleicht noch nicht mit meinen irdischen Augen. Aber ich fange es an, mit meinen geistlichen Augen zu sehen und fange an, diese Wahrheit in Existenz zu beten und in Existenz zu sprechen. Ein gigantisches Ding, was Gott gemacht hat, ist, als er uns in seinem Ebenbild geschaffen hat. In seinem Image geschaffen hat, er uns seine DNA gegeben hat, da hat er viel mehr in dich hineingelegt, als dass du denkst. Gott hat diese Welt in Existenz gesprochen. Seine Worte hatten so eine Kraft, dass aus dem Nichts die Welt in Existenz kam. Er sprach und es wurde. Deine Worte haben Kraft. Auch du kannst Dinge, vielleicht nicht so, wie Gott es gemacht hat, aber du kannst Dinge in Existenz sprechen, im Glauben. Jesus sagt es, wenn euer Glaube nur so groß ist wie ein Sandkorn, dann könnt ihr zu einem Berg sprechen, heb dich hinweg und wirf dich ins Meer. Und es wird geschehen. Wie groß muss der Glaube nur sein? Wie ein Senfkorn. Aber wie groß ist ein Senfkorn? Sehr, sehr, sehr klein. Also wie groß muss dein Glaube sein, damit der Berg gehorcht? Ganz klein. Du brauchst keinen großen Glauben. Du brauchst nur Glauben. Entweder man hat Glauben oder keinen Glauben. Darum geht's. Haben oder nicht haben. Und dann ist es egal, wie viel du hast. Das wenig Glauben, was du hast, reicht aus, um kräftig zu sein. So lass uns darauf vertrauen und das bekennen, was Gott in unserem Land sieht. Ja, das Land wird erfüllt sein von der Erkenntnis der Herrlichkeit des Herrn. Und da gibt es ganz einfach ein Gebet. Man kann beten, Herr, öffne meine Augen für das, was du wirkst. Das, was du tust und was du tun wirst. Herr, verschließe meine Augen für das, was du nicht tust. Genau, merk dir dieses Gebet ganz einfach. Herr, öffne meine Augen, dass ich das sehe, was du tust. Und verschließe sie für die Dinge, die du nicht tust. Das ist wie eine neue Brille aufsehen, etwas Neues angucken. Gott hat eine prophetische Absicht mit jedem Ort. Habt ihr das gewusst? Nicht jeder Ort ist gleich, nicht jede Stadt ist gleich. Nicht jede Familie ist gleich und wir unterscheiden uns alle voneinander. Jeder hat von Gott eine Berufung. Und die unterscheidet sich von dem, der neben dir sitzt oder von derjenigen, die vor dir sitzt oder hinter dir. Die unterscheidet sich. Gott hat eine individuelle Berufung, auch für deine Nachbarschaft, auch für deinen Ort, auch für deine Stadt, auch für unseren Landkreis, auch für alle angrenzenden Gebiete. Gott hat eine prophetische Absicht. Aber wie kommt diese prophetische Absicht in Existenz? Indem wir sie sehen beginnen. Was ist denn die Absicht? Gott, was hast du vor? Zeig es mir, offenbar es mir. Und ich versuche es dann mit all meiner Kraft zu ermöglichen, dass die Berufung in Erfüllung kommt. Du denkst, oh nee, Miltenberg. Naja, okay, hier im Landkreis ist Miltenberg natürlich ein Begriff. Aber ein bisschen weiter weg, wer kennt denn schon den Ort? Ja, ich war ja letzte Woche in Österreich. Und wenn ich dann sage, ich bin aus Miltenberg, dann sagen sie, hä, wo? Wo? kenne ich nicht. Wo liegt denn das? Und dann muss ich es erklären. Dann sage ich, ja, zwischen Wertheim und Obernburg. Wo sind das? Und dann sage ich, okay, zwischen Würzburg, ja, Würzburg sagt mir schon was. Ne? Und Aschaffenburg, wo ist Aschaffenburg? Manche kennen schon Aschaffenburg nicht mehr. Ja. Was ist denn dieses Miltenberg, dieser vergessene Ort? Und interessant ist auch, was so der Volksmund, ich weiß nicht, wer hier so lange schon da ist und weiß, wie diese Strecke zwischen Aschaffenburg und Mosbach genannt wird. So diese Autostrecke. Hat er immer schon mal was von einem langen Handtuch gehört? Und man sagt, wir fahren auf dem langen Handtuch nach Aschaffenburg. Warum? Weil es sich so zieht und da ist eigentlich nichts. Ja, so kommt es den Menschen vor. Und wenn man dann drüben ist, in Walldürn, nicht weit hier in Baden-Württemberg drüben, da, dieses ganze Gebiet da, dieser baden-württembergerische Odenwaldbereich, der wird sogar spöttisch genannt Badisch-Sibirien. Das vergessene Baden-Württemberg. So in dieser, wenn wir sagen, da ist ja nichts los. Da ist wenig los. Was soll denn hier aus Miltenberg, was soll denn hier aus dieser Gegend schon Gutes kommen? Ja, das ist doch überhaupt nicht bekannt. Ich sag dir was, da gab es mal einen Mose, von dem haben wir auch schon ein bisschen was gehört. Wisst ihr, wo der war? 40 Jahre in der Wüste, in Midian, hat nichts anderes getan als Schäfchen gestreichelt. Und in dieser Abgeschiedenheit, ja, ist was passiert. Oder dieses kleine und unbedeutende Ort, dieser kleine unbedeutende Ort Bethlehem. Glaubt ihr, vor dem großen Ereignis, was da geschehen ist, hat da jemals jemand wirklich was von diesem Kaff, Kuhkaff gehört? Es ist kleiner als Göns gewesen. Wer kennt Göns hier von uns? Ja, ein paar, nicht alle. Das ist ein Ort in unserem Landkreis, heißt Göns. Ja, geh mal hin, ist ganz interessant. Ja, super. Ja, niemand kennt es, aber Gott hat es erwählt. Oder als gesagt wurde, wo Jesus herkommt, da sagt einer und schlägt die Hände in der Bibel, also wird berichtet von einem, der die Hände über den Kopf zusammenschlägt und sagt, was soll aus Galiläa denn schon Gutes kommen? Der kleine, vergessene Ort, du kannst vielleicht sagen Hinterland, Ödland, das Abgeschiedene. Oft sind diese Orte die Laboratorien Gottes, wo Gott etwas vorbereitet und zubereitet. Manchmal durch Leidprozesse, durch Durststrecken. Manchmal, wo du denkst, da wird doch nie was draus werden. Es ist vorbei. Was soll es denn schon bewirken? Was sollen wir denn als Volk Gottes hier bewirken? Aber ich sag euch, in der Abgeschiedenheit beginnt die Zubereitung für das Weltgeschehen. In Midian, in der Wüste, ist ein Leiter hervorgekommen, der die Welt verändert hat. Der die Weichen gestellt hat der Geschichte, Mose. In Bethlehem ist der König der Könige auf die Welt gekommen, der diese Welt wirklich in eine neue Richtung gelenkt hat. In der Abgeschiedenheit, auch in Miltenberg und in der Umgebung und in den Dörfern drumherum. Ich glaube, dass Gott hier etwas am Zubereiten ist und das wird nicht still und leise bleiben. Nein, da ist eine Berufung drin, was Weichen stellt für die Zukunft, für das Weltgeschehen. Amen. Seid ihr mit dabei? Glaubt ihr das? Was brauchen wir dafür? Was brauchen wir? Offene Augen. Wir brauchen Vision. Ich sehe in dir. Vision hat etwas zu tun mit dem, was man sieht. Ihr kennt es, Television, TV. Da steht es drin, das Wort Vision. Vision hat was mit dem Sehen zu tun. Es kommt aus dem Lateinischen und heißt Visio. Und es bedeutet Anblick oder Erscheinung. Und wir haben so verschiedene Erklärungen für das Wort oder wie wir das Wort benutzen. Einmal ist es dieses, ich habe eine Vision und man meint, ich sehe von Gott einen Eindruck, ein Bild oder ich habe eine Offenbarung von ihm und ich sehe etwas, was er uns irgendwie so zeigen will. Das andere ist, ja, ich habe eine Vision für meine Aufgabe. Ich weiß, wo ich mit meiner Firma hin will, ich weiß, wo ich mit meinem Leben hin will, so meine Vision, die ich irgendwie so habe. Oder wir als Kirche, wir haben eine Vision, der wir folgen. Und diese Vision kann man auch für jemand anderen haben. Und diese Vision in einer Stadt oder in deinem Nächsten zu entzünden, wie geht das? Hellen machen, wie geht das? Indem wir anfangen, diese Dinge zu sehen und auszusprechen. Vision hat was mit dem Sprechen zu tun. In Existenz sprechen, was man zuvor gesehen, von Gott gesehen hat, aber vielleicht mit seinen natürlichen Augen noch nicht gesehen hat. Aussprechen über dem Leeren, bis es voll ist. Aussprechen über dem Leeren, bis es voll ist. Das ist Vision. Was sprechen wir? Wie sprechen wir? Wie sprichst du über deinen Nächsten? Wie sprichst du über deine Kinder? Achte darauf, was du aussprichst. Meine Mama ist jetzt nicht hier, ich erzähle was. Jetzt kann ich. Ihr Papa hat meiner Mama immer gesagt, wenn du mal groß bist, wirst du jemanden heiraten, der Kochlöffel mit Nachnamen heißt. Und dann wirst du Helga Kochlöffel heißen. Und wisst ihr, wie meine Mama Angst hatte? Das hat sich so eingeprägt, dass sie Angst hatte, irgendwann mal jemanden zu treffen und Kochlöffel zu heißen. Sie hatte so eine furchtbare Angst vor ihrem zukünftigen Nachnamen, dass Gott ihr jemand über den Weg geschickt hat, der Bodenschatz hieß. Ah, Gott macht es besser als jeder irdische Vater. Wir müssen aufpassen. Ja? Wir müssen aufpassen, was wir aussprechen übereinander. Dass wir das Gute in Existenz sprechen. So schnell macht man vielleicht auch mal einen dummen Witz. Und manchmal steckt in so einem dummen Witz auch ein Kernchen Wahrheit. Aus dir wird ja nichts. Wie soll denn aus dir was werden? Du hast ja nur Stroh auf dem Kopf. Du hast ja nur einen Kopf zum Haarschneiden. Wie oft muss ich dir das noch sagen? Du verstehst es ja sowieso nie. Ja, all diese Dinge, die wir so schnell einfach vielleicht auch mal unbedarft über jemand anderen aussprechen, die etwas in dem Leben bewirken können, was den Menschen runterzieht, unten hält, klein von sich denken lässt. Aber wie viel stärker sind solche Momente, wo man sagt, wow, das hast du gut gemacht. Wow, das war so gut, das kannst du sogar noch besser. Das sind Dinge, die auch Weichen stellen können für ein Leben von einem Menschen. Manchmal sind es solche kleinen Ermutigungen, die vielleicht dem, der ermutigt hat, nicht einmal bewusst waren, aber die das Leben von jemandem radikal verändert haben. Ich kenne solche Momente in meinem Leben, ich erinnere mich an die, wo jemand was gesagt hat, was mein Leben komplett in eine neue Richtung gegeben hat. Diese Momente dürfen wir verschenken. Und da dürfen wir uns üben drin. Deswegen dieser Satz, I see in you, ich sehe in dir, der sollte in unseren Wortschatz hineinkommen. Das kannst du üben. Du kannst üben, wenn du in der Kasse, an der Kasse stehst und wartest, bis die anderen vor dir bezahlt haben. Stell dich doch mal innerlich zurück und fang an, innerlich zu denken über dem, der vor dir steht. Ich sehe in dir. Und dann, obwohl du die Person nicht kennst, anfangen zu denken, was sind denn die positiven Dinge, die mir an dieser Person auffallen? Was sehe ich denn in ihr? Und vielleicht öffnet Gott dir sogar plötzlich prophetisch die Augen und du siehst Dinge und du kannst Dinge sehen in ihrem Leben, was Gott vorhat. Fang an, die Augen aufzumachen. Mach das zu einer Übung. In deiner Familie, zu deiner Ehefrau. Ich sehe in dir. Sag, hey, du bist so hübsch, du bist so toll. Ich sehe in dir eine so starke, tolle Frau. Ich liebe dich total. Das ist klar. Das ist einfach, ja. Super einfach. Bei meiner Frau ist es super einfach, weil alles, was man da sagt, das ist nicht übertrieben, ja. Da kann ich richtig ihr Honig um den Mund schmieren und das ist nicht mal Honig, ja, das ist echt und das ist total stark. Manchmal fällt es uns schwer, unserem Gegenüber was Gutes zu sehen, weil wir so getrimmt sind auf das Schlechte. Herr, lass mich deine Sicht bekommen. Vision hat etwas mit Aussprechen zu tun und das hat was mit Glauben zu tun. Das, was ich spreche, hat Kraft, sogar in mir drin selbst. Manchmal, wenn du richtig depri bist oder richtig down bist und du denkst, alles ist schlecht und alles ist so schlimm und ich bin so blöd und ach nee. Wisst ihr, was man da machen kann? Indem man anfängt, die Wahrheiten auszusprechen. Indem du sagst, okay, ich fühle mich zwar nicht so, aber Jesus liebt mich. Oh, er liebt mich. Und wenn du das aussprichst, hörst du das plötzlich selbst. Und was passiert, was man hört, das fängt man an zu glauben. Oh, Jesus liebt mich, egal was gerade ist. Er ist toll und er mag mich so, wie ich bin. Oh, und was sagt die Bibel? Ich bin gerettet. Wow, da ist Freude im Herrn. Und plötzlich geschieht etwas mit mir. Ich fange an, das zu glauben, was ich da eigentlich sage. Ja? Die Wahrheiten zu glauben, hat was mit Aussprechen zu tun. Und auch unser Umfeld fängt an zu glauben, wenn du glaubensvoll Dinge aussprichst. Ich rede nicht von Übertreibung. Wir müssen nicht übertreiben, aber wir müssen die Dinge aus einer neuen Perspektive sehen. Euch geschehe nach dem Glauben. Und Glaube drückt sich auch immer aus. Glaube ist nie still und heimlich. Ich glaube halt. Nein, Glaube ist etwas tun. Glaube ist Dinge in Existenz bringen. Überzeugt sein von Dingen, die man noch nicht sieht. Ich bin überzeugt davon, dass das, was Gott hier angefangen hat, es auch vollenden wird. Und wir sind da mittendrin. Ist das nicht stark? Fang an, die guten Dinge auszusprechen. Durch I See In You schenkst du einen Vertrauensvorschuss. Du fängst an, in anderen Vertrauen zu bekommen, wo er selbst vielleicht noch nicht mal das Vertrauen in sich selbst hatte. Mit manchen Leuten, die Gott so eingesetzt hat, da hat er ja vielleicht einen Fehler gemacht, oder? Also wenn ich so ein paar Leute denke, wie Adam und Eva, die allerersten. Er sagt, hier, komm, diese ganze Welt gehört euch, macht, was ihr wollt, herrscht, regiert, tut alles richtig, super, cool. Und er setzt sie ein. Und er gibt ihnen einen riesen Vertrauensvorschuss. Er sagt, ich sehe in euch, ja, Herrscher über diese Welt, die regieren, diese Welt sich untertan machen in einer richtig guten Art und Weise. Ich gebe euch alles mit, was ihr dafür braucht. Ich segne euch. Wow, alles bereit. Ich sehe in euch. Und er ermöglicht es. Er spricht es aus und gibt diesen riesen Vertrauensvorschuss und ist ganz gespannt wie der Papa und guckt, was machen jetzt die Kinder. Okay, sie haben es verbockt. Ist jetzt Gott schuld? Ich glaube nicht. Gott ist dieser liebende Vater, der Dinge ermöglicht, der nicht nur spricht, ja, du bist jetzt ein Segen, sondern auch jemanden ein Segen sein zu lassen. König Saul, Gott selbst setzt König Saul ein. Ihr könnt es nachlesen in der Bibel. Ich werde es nicht alles genau erzählen. Er setzt ihn ein, krönt ihn über ganz Israel. Und was macht der Junge? Er verbockt es so arg, dass Gott ihn später sogar noch blutig wieder absetzen muss. Boah, was ist denn mit Gott los? Wie kann Gott nur so viel Vertrauensvorschuss schenken, jemand einsetzen, ihn mit allen ausstatten und sagen, jetzt leg los. Leg los, ich schau zu und guck mal, wie du es machst. Oder Simson, wer kennt Simson? Der von klein auf gesalbt war, der war so gesalbt, ja, der war so stark wie der Hulk. Wer kennt den Hulk? Das ist dieses grüne, große Monster. Der war wütend, wenn der wütend wird, wird er riesengroß und grün und macht alles platt. Ja, so war der Simson, wenn der sich aufgeregt hat, wir können das finden wir im Buch der Richter in der Bibel, wenn der sich aufgeregt hat, hat er alles platt gemacht. Wie viel hat er erschlagen? Boah, ja, der hat ganze Stadttore ausgerissen und was er alles gemacht hat. Die Salbung Gottes war so stark auf ihn. Und dann baut er richtig Mist. Und am Schluss, okay, kriegt er nochmal seine Kraft, aber endet dann dabei auch. Was hat sich Gott denn damit gedacht? Warum gibt er dem so viel Kraft und er lässt es einfach nur versausen? Denken wir an Petrus. Ich folge dir überall hin, sagt er zu Jesus. Und Jesus sagt nur Gutes über ihn. Hey, du bist der Petrus, du bist der Brocken, du bist der Felsen. Auf dir werde ich meine Kirche bauen. Was macht der Petrus? Er versagt so sehr, dass er Jesus leugnet. Ich kenne den nicht, ich habe mit ihm nichts zu tun. Ich bin bloß der Pfleger. Ich gehöre da nicht dazu. Und am allerkrassesten Judas, ein Apostel von den 12, die Jesus gesagt hat, ich will den haben, ganz nah bei mir. Er soll ein Apostel sein. Ich berufe ihn. Ich rüste ihn aus. Und was war das für ein Typ? Der hat in die Kasse gegriffen, Geld veruntreut und am Schluss Jesus verraten. Hat Jesus mit diesen Leuten ins Klo gegriffen? War das eine schlechte Wahl? Nein, er ist der liebe Vater, der einen Vertrauensvorschuss bringt und sagt, ich sehe in dir und ich ermögliche es dir und ich lass los und ich lass dich in diesen Dingen laufen. Er sieht das Potenzial, nicht das Endprodukt. Gott sieht das Potenzial in dir, nicht das Endprodukt. Und wie oft sehen wir in unserem Gegenüber nur das Endprodukt. Oh, er ist noch nicht reif genug. Er ist noch nicht weit genug. Oh, der braucht noch ein bisschen. Ja, natürlich gibt es Wachstumsphasen. Du kannst dem Kind nicht gleich, dem Baby nicht gleich ein Messer und eine Schere in die Hand geben. Ja, das ist auch was, hat was mit Vernunft zu tun. Aber irgendwann kommt der Moment, loszulassen. Er muss sich erst beweisen. Und dieses Erstbeweisen zieht sich über Monate, über Jahre. Nein, erst muss ich ihm vertrauen können. Er muss sich erst beweisen und darin wachsen. Aber wisst ihr was? Fehler müssen erlaubt sein. So wie der Papa im Himmel diese gigantischen Fehler erlaubt. Fehler müssen erlaubt sein. Irgendwann kommt der Moment, auch in unserem Dienst, dass wir etwas anvertrauen. Nicht nur sagen, wow, ich sehe in dir, sondern das ich sehe in dir wird etwas Praktisches. Irgendwann kommt der Moment, wo der Papa seinem Kind, das frisch den Führerschein gemacht hat, etwas anvertrauen muss. Hier, den Autoschlüssel. Das fühlt sich sicherlich sehr, sehr schwierig an. So, du hast frisch den Führerschein gemacht und wisst ihr warum? Weil wenn ich das hier jetzt ihm geben will, was geht dann mit in mir ab? Okay, er denkt vielleicht, yeah, cool. Ja, ich hab schon den Führerschein jetzt, ich kann das, ich bin total fit. Und er weiß noch gar nicht, dass er vielleicht noch gar nicht so ein guter Autofahrer ist. Vielleicht ist er ein bisschen Selbstüberschätzung. Ja? Vielleicht aber auch das Gegenteil, oh, ich weiß ja gar nicht, ob ich richtig fahren kann. Und der Vater muss jetzt sagen, okay, ich gebe dir da was jetzt in deine Hand. Auch, es kann ja sein, dass er die nächsten 5 Meter fährt und gleich im Graben landet. Vielleicht sogar noch was Schlimmeres. Und dann ist mein Auto futsch. Und nicht nur mein Auto, vielleicht sind noch andere futsch. Und ich muss noch viel draufzahlen oder irgendwas. Aber trotzdem kommt dieser Moment, wo ich sage, okay, mach was draus. Ja? Fahr. Und selbst wenn er im Graben landen würde, was ich natürlich nicht glaube und ich hoffe, ja, selbst wenn er im Graben landen würde, wäre dieser Moment, würde wiederkommen. Irgendwann muss ich wieder den Schlüssel weitergeben. Das hat ganz viel mit I see in you zu tun. Junge Leute brauchen Unterstützer und Freisetzer. Junge Leute muss man machen lassen dürfen. Ja, probier's aus. Mach und geh. Ich bin bei dir. Ich stehe hinter dir. Ich sehe in dir. Und ich lasse jetzt wirklich mal los. Mach jetzt mal. Jetzt ist der Moment gekommen. Tu. Ich sage immer, gib jungen Leuten eine große Welt. So groß, dass sie selbst denken, wow, was für Möglichkeiten habe ich denn? Begrenze junge Leute nicht. Für junge Leute ist es wichtig, dass sie weiten Raum bekommen. Und investiere groß in junge Leute. Gib ihnen große Möglichkeiten, große Ressourcen. Mach jungen Leuten Angst vor ihren Möglichkeiten. Weil Gott etwas in den jungen Leuten auch sieht. Es gibt dieses blöde Sprichwort, das heißt, nicht geschimpft, ist genug gelobt. Nein, das dürfen wir vergessen, dieses Sprichwort. Denn Gott lobt uns, er liebt uns. Ich möchte es ganz kurz zusammenfassen. I see in you, ich sehe in dir, besteht aus 3 Dingen. Aus dem ersten, erkenne das Potenzial. Schau hin, lass dir von Gott zeigen, was er in deinem Nächsten sieht. Du kannst schon natürliche Dinge aussprechen. Hey, du siehst richtig gut aus. Du hast einen tollen Geschmack in deinem Kleidungsstil. Du siehst, du kannst das gut. Du kannst das Dinge, die du im Sichtbaren, im Natürlichen siehst. Du kannst aber auch die Unsichtbaren, die Wahrheiten Gottes sehen lernen in deinem Nächsten. Und das Zweite ist, sag es, sprich es aus. Ich sehe in dir. Es wäre doch schön, wenn das in unserem Wortschatz wäre. Wenn du die Dinge, die du siehst, auch aussprichst, denn es fällt uns schwer. Es ist schwerer, als die guten Dinge zu sehen, es ist die guten Dinge auszusprechen. Und das Dritte, und es ist noch schwerer, ist lass los. Übergib die Dinge, ermögliche und vertraue. Alles beginnt damit, was wir in unserem Nächsten sehen. Was sprichst du aus über deinen Kindern, über deine Azubis, über deine Mitarbeiter, über deine Angestellten, Kollegen, Freunde, Verwandte? Was sprichst du über sie aus? Und wie schenkst du ihnen Vertrauen? Und wie lässt du sie wirklich los? I see in you. Gott sieht in dir das Potenzial, was er hineingelegt hat, selbst wenn du es selbst nicht siehst. Er liebt dich, so wie du bist. Und er vertraut dir Dinge an.
EFG in Miltenberg. Kirche ist Bewegung.